Sterne, Sternhaufen, Galaxien, das alles ist ja furchtbar weit weg. Welche Methoden können wir eigentlich verwenden, um mehr Informationen über den Weltraum zu kriegen? Genau das ist das Thema dieser und auch der nächsten Folgen. Wir schauen rein in den Werkzeugkasten der Astronomie. Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zu der 54. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astropodcast des Berge Kepler Graz.
Wir geben euch heute hier wieder Einblick in den Astronomieunterricht in unserer Schule.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Anna Bazilla, und den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie am Berge Kepler.
Heute sprechen wir über, welche Werkzeuge wir nutzen, um den Weltall zu erforschen.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Und heute in den Space News kommen wir natürlich nicht Elefant im Raum vorbei. Wenn wir das aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Wenn ihr das hört, ist diese Mission schon wieder zurück auf die Erde gelandet. Hoffentlich. Es geht nämlich um die Reise zum Mond, um Artemis 2, das erste Mal seit 1972, dass Menschen, eine menschliche Besatzung, wirklich Astronauten wieder Richtung Mond geflogen sind und zumindest den Mond umrundet haben. Dieser gestartet am 1. April um 18.35 Uhr. Bei uns war es ein bisschen später, nach mitteleuropäischer Sommerzeit war es dann schon der 2. April 0.35 Uhr. Wer von euch hatten den Start mitverfolgt? Die sind wir aufgeblieben, um den Start von Artemis mitzusehen. So, der eine oder andere unter euch hat das vielleicht in der Nacht gesehen oder zumindest dann am nächsten Tag nachverfolgt.
Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, es war ein April-Scherz.
Ja, ausgerechnet am 1. April. Aber nein, das war tatsächlich geplanter Start und es hat Gott sei Dank auch alles gut funktioniert. Wir sind zuerst einmal in einen niedrigen Erdorbit, um einmal die Lebenserhaltungssysteme zu testen. Wenn da was nicht funktioniert hätte, dann hätte man zur Not noch schnell landen können. Dann sind sie mit einem Schub weiter raufgeflogen in einen größeren, ziemlich eiförmigen, elliptischen Orbit um die Erde. Da hat es einen kurzen Schreckmoment gegeben, als die Toilette nicht funktioniert hat, weil die Mission ja doch 10 Tage lang dauert. 10 Tage lang ohne funktionierende Toilette, es hätte gereicht, dass es ein Missionsabbruch gewesen wäre. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Kleinigkeit, wenn die nicht funktioniert, sondern das ist wirklich eine schwerwiegende Sache. Konnte Gott sei Dank gelöst werden. Und ja, mittlerweile ist die Truppe heute am 8. April schon wieder am Rückweg auf die Erde. Sie haben also erfolgreich einige Tests absolviert, zum Beispiel solche An- und Abdock-Tests, die sie mit ihrer eigenen Raketenstufe gemacht haben. Also wie muss man manövrieren, damit man in die Nähe eines anderen Objekts kommt, wo man sie vielleicht was andocken oder abdocken möchte, so in Vorbereitung auf die Dockmanöver für die Landekapsel, die ja noch nicht mit dabei ist. Steuerung ausprobiert, die ganzen Handlungen, das ganze Prozedere, was man denn tun muss bei einer Reise zum Mond. Und dann haben sie den Mondschuss gemacht, nach dem 2. Tag im Orbit raus Richtung Mond. Sind in also wenigen Tagen dann schon in die Nähe des Mondes geflogen. Das war eine witzige Sache. Die sind ja nicht so schnell geworden, als sie wirklich mit dem Mond mitfliegen können, sondern der Mond kreiste um die Erde herum. Und die Artemis ist quasi vor den Mond geflogen. Einmal hat sich vom Mond, von der Schwerkraft des Mondes, so einmal rundherum ziehen lassen. Der Mond ist wieder weitergeflogen und die Artemis ist damit automatisch auf eine Bahn gekommen, die es jetzt wieder zurück auf die Erde führt. Und im übermorgen Freitag, den 10. April, soll sie eben wieder landen. Und zwar mit einer Wasserlandung, eine Wasserung im Pazifischen Ozean.
Ist das so wie ein Swing-By-Manöver vom Prinzip her?
Im Grunde ist es genau das. Also so ein Raumfahrzeug wird geworfen. Der eigene Schub der Rakete wirft sozusagen die Kapsel in eine bestimmte Richtung und wenn es gut gerechnet ist, dann brauchen die überhaupt keinen Antrieb mehr. Sondern alles andere läuft genau über so einen Swing-By, über die Schwerkraft des Mondes selber, der die Kapsel dann ein bisschen runterbremst und auf die Bahn bringt, die sie zurück zur Erde führt. Also da steckt ganz schön viel, also himmelsmechanischen Know-how dahinter, wie das geht. Hauptzweck war natürlich, alles Mögliche auszutesten, ja. Und hat natürlich doch ein paar coole Bilder gegeben. Es gibt also ein Bild zurück von der Raumkapsel auf die Erde, wo gerade der Sonnenaufgang auf einer Seite kommt. Also man hat so eine schmale, hell erleuchtete Sichel auf der Erde. Der Rest ist noch in Dunkelheit gehüllt. Schaut ziemlich cool aus. Das Bild findet ihr überall, wo es die Nachrichten gibt zu der Artemis-Mission. Und ja, sie haben die Rückseite des Mondes gesehen, wie der Mond von hinten ausschaut. Bei den früheren Missionen, bei den Apollo-Missionen, hat es ja auch Mondorbiter gegeben. Also die ersten seit 1972, die wieder die Mondrückseite gesehen haben. Und ja, es hat alles bis jetzt super funktioniert. Wie gesagt, sind momentan wieder am Weg zurück zur Erde. Und jetzt kommt natürlich die kritischste Phase des Ganzen, oder die zweite kritische Phase. Das ist ja immer Start und Landung. Das ist das Gefährlichste, wo was passieren kann. Der Start hat super funktioniert, das war also mustergültig. Und jetzt geht es natürlich, dass die Kapsel und vor allem die Hitzekacheln, die Hitzeschutzkacheln, alles gut halten und dass sie diesen Höllenritt durch die Erdatmosphäre bis zur Wasserung im Ozean gut überstehen. Das ist eine extreme Belastung, wo leider ja auch schon Raumschiffe explodiert sind. Da hat es schon große Katastrophen gegeben. Und wenn ihr euch erinnern könnt, es mussten einmal zwei Astronauten, Astronauten und eine Astronautin länger auf der ISS bleiben, weil eben ein solches Raumfahrzeug von Boeing eben nicht diese Sicherheit bieten konnte, dass sie sicher wieder auf die Erde kommen. Und deswegen sind die also Monate länger auf der ISS geblieben als geplant. Das ist eine kritische Geschichte. Also drückt mal die Daumen, dass alles gut gegangen ist. Ihr, die uns hört, ihr wisst natürlich schon, wie es ausgegangen ist. Wir müssen noch zwei Tage warten und drücken einmal den Vieren, die raufgeflogen sind, die Daumen. Es ist ja zum ersten Mal eine Astronautin, die bis zum Mond gekommen ist. Auch ein Kanadier ist dabei. Bis jetzt waren es immer Amerikaner, die mitgeflogen sind. Also ein paar Neuerungen. Und ja, den größten Abstand, den jemals Menschen zur Erde hatten, den haben sie auch erlebt. Es wäre schön, wenn man Kilometergeld für die Dienstreise verlangen könnte. Das sind ja ungefähr 800.000 Kilometer, die sie zurücklegen. Da würde schon eine schöne Summe zusammenkommen. Aber gut, sie reisen ja mit Dienstfahrzeug, also wird's nichts extra geben. Werden wir schauen, wie es weitergeht mit den Missionen. Die Pläne sind ja engagiert, wir haben ja schon in unseren Wohnfolgen drüber geredet. Nächstes Jahr Artemis 3 soll dann wirklich die Landefähre testen in Erdumlauf, also in einer Erdumlaufbahn. Und wenn diese ganzen Dockmanöver durchgetestet sind, dann hofft man, dass man schon in 2 Jahren wirklich die Landung durchführen kann. Ich sage mal, da müsste extrem viel, extrem gut funktionieren. Und ich befürchte eher, dass das für einen Donald Trump gedacht ist, der ja per Dekret verfügt hat, dass Amerikaner 2028 am Mond landen werden. Und ja, es wird per Dekret jetzt nicht so gut gehen. Außer der Trump fliegt selbst. Der darf es ruhig probieren, am Mond zu landen dann. Der erste Präsident am Mond, vielleicht kann man es ihm schmackhaft machen. Sonst würde ich eher raten, ja, wird so 4 Jahre dauern, ne? 2030 sind die Chancen gut, dass wieder Menschen am Mond sind. Entweder von der chinesischen Raumfahrtorganisation oder von den Amerikanern oder von beiden mutmaßlich, das könnte gut sein. Also ein kleiner weiterer Schritt zur bemannten Raumfahrt, so viel zu den Space News. Aber heute wollen wir ja in den Werkzeugkoffer der astronomischen Forschung reinschauen. Mit welchen Werkzeugen können wir denn den Himmel, den Weltraum, die Sterne und alles, was darin ist, erkunden? Ich versuche mal ganz, ganz vorne anzufangen, nämlich zu den Zeiten, wo wir noch überhaupt keine Werkzeuge zur Verfügung hatten, als einfach das freie Auge. Seit es Menschen gibt, schauen sie auf den Himmel und beobachten, was sie da sehen. Und einen Vorteil hatte man früher, es war überall dunkel. Es gab kein künstliches Licht. Das heißt, von jedem Ort der Erde aus hatte man den prächtigsten Sternenhimmel. Alles war eine perfekte Dark Sky Era, was man heute kaum mehr auf der Welt findet. Und von dem her war natürlich die Verbundenheit der Menschen zum Sternenhimmel ganz eine andere. Und man hat ganz natürlich den Himmel beobachtet, hat gemerkt, man sieht andere Sternbilder am Himmel, je nachdem welche Jahreszeit ist. Kurz nachdem bestimmte Sterne aufgehen, sind bestimmte Ereignisse, wie eben, dass der Frühling kommt oder in Ägypten, dass die Nilüberschwemmung kommt. Und hat also das Geschehen am Himmel und das Geschehen auf der Erde dann gut miteinander verbinden können. Kurz gesagt, man hat den Himmel als Kalender verwendet. Und hat auch gesehen, na, es sind nicht alle Lichtpunkte im Himmel gleich. Da gibt es viele, die bleiben immer auf der gleichen Stelle. Das sind die Fixsterne. Und da gibt es welche, die ändern ihre Position. Das sind die Wandersterne. Auf Griechisch hat man die dann Planeten genannt. Also ein Planet war früher nichts anderes als ein Punkt, der nicht immer im gleichen Sternbild ist, sondern so im Laufe der Wochen und Monate immer woanders steht. Und das hat man beobachtet. Wie ändert sich das? Und man hat damals schon sehr gut die Gesetzmäßigkeiten herausgefunden, wie sich die bewegen. Wann sich die wie bewegen, weil man es einfach beobachten können und dann irgendwann einmal aufschreiben können hat. Also das erste wichtige Instrument der Astronomie war wahrscheinlich die Schrift, die man erfunden hat, dass man aufschreiben und aufzeichnen konnte, was eigentlich am Himmel passiert. Trotzdem, habt ihr vielleicht schon gehört, es gibt sowas wie Observatorien, die tausende von Jahren alt sind. Stonehenge, überlegt man, das könnte eigentlich eine astronomische Anlage gewesen sein. Oder so, die letzten großen Anlagen, die es gegeben hat, hat sich der große Astronom Tycho Brahe, der beste freiäugige Beobachter aller Zeiten war, könnte man sagen, der dem Johannes Kepler die Grunddaten geliefert hat, dass er seine Kepler-Gesetze aufstellen konnte. Das ist alles noch Freiaugebeobachtung gewesen. Da gab es wirklich Instrumente, die man verwendet hat, um am Himmel trotzdem was genauer beobachten zu können, obwohl es auch keine Fernrohre gegeben hat. Und diese Instrumente, das waren vor allem Peilvorrichtungen, dass man also etwas anvisieren konnte. Teilweise hat man sogar riesige Mauern gebaut, Mauerquadranten, um entlang dieser Mauern in ganz gerader Linie schauen zu können, wie hoch steht zum Beispiel ein Stern, in welcher Höhe ist er. Oder in Quadranten, wo man sich Winkel messen können hat am Himmel. Wie viele Winkelgrade sind denn zwei Punkte im Himmel entfernt? Man hat also den Himmel ausgemessen mit verschiedenen Instrumenten. Ihr kennt vielleicht auch den Begriff ein Sextant. Das hat man dann auch bei der Schifffahrt gebraucht. Man hat also wirklich den Himmel vermessen, ausgemessen, Abstände gemessen, geschaut, zu welchem Zeitpunkt ist der Stern auf welcher Höhe, wie hängt es zusammen mit den Himmelskoordinaten. Man nennt das Astrometrie, also die Metrik des Himmels. Und das war eigentlich das, was man in Wirklichkeit machen konnte an Astronomie, bis es Fernrohre gab.
Dieser Sextant, das ist doch dieser Viertelkreis mehr oder weniger, wo eine Schnur mit einem Lot nach unten runterhängt, oder? So kann man dann halt herausfinden, um wie viel Grad das da ist, wenn man gerade rüber schaut, oder? So funktioniert das Prinzip.
Ja, genau so funktioniert ein Quadrant. Aber das war, wie historisch Astronomie funktioniert hat. Und dann kam 1608 die Erfindung des Fernrohres durch einen Holländer und das war ein relativ einfaches Ding. Man hat früher schon Linsen gehabt. Man hat Brillengläser, glaube ich, gibt schon ab dem 13. Jahrhundert. Das Prinzip einer Linse hat man früher schon erkannt. Aber erst der Jan Lippehey ist auf die Idee gekommen, Linsen so zu kombinieren, dass man etwas vergrößert sehen kann, beziehungsweise dass man mehr Licht sammeln kann. Und ja, das war so eine Solala-Konstruktion, vierfache Vergrößerung und relativ schlecht. Und in Italien, in Venedig, hat ein gewisser Galileo Galilei, ein ziemlich genialer Mensch, aber von sich fürchterlich eingebildet war, von dieser Erfindung erfahren und war natürlich überzeugt, ich kann das besser.
Also Galileo Galilei, er hat eben sehr viel zu der Entwicklung des Fernrohrs beigetragen und auch zur Verbesserung. Und er hat auch eben also die Venusphasen beobachtet und auch eben zu Sonnenflecken. Aber halt sein Weltbild war halt eben heliozentrisch und deshalb hat er halt sein Problem mit der Kirche, weil das ein geozentrisches Weltbild war, also die Erde steht im Mittelpunkt und das war halt in Konflikt damit.
Ja, also das hat einiges an Auswirkungen gehabt, denn seine Beobachtungen, die er damit seinem, man muss wirklich sagen, deutlich verbesserten Fernrohr gemacht haben, waren eigentlich Belege dafür, dass nicht alles um die Erde kreist, sondern dass eher die Dinge um die Sonne kreisen. Er hat es immerhin geschafft, eine Vergrößerung bis 30-fach aufzuschrauben. Na, wer hat sich, glaubt ihr, als Erster für das Fernrohr interessiert? Weniger die Astronomie und die Wissenschaft, sondern wie es immer ist. Ja, das Militär hat sich dafür interessiert, die Truppen. Man kann von größerer Entfernung aus schon ein Schiff ausmachen und so weiter. Und mit dem wollte er dann natürlich Geld verdienen, ja, als Militärtechnik. Ja, Venedig war eine große Seemacht. Also wenn man da weit schauen kann mit einem technischen Gerät, hat man natürlich einen großen Vorteil. Aber er hat ihm auch das Fernrohr Richtung Himmel gerichtet. Die berühmteste Sache, die er gefunden hat, neben super Venusphasen und Mondkrater und eben Sonnenflecken, das war die vier Monde, die um den Jupiter kreisen. Der erste Beweis, dass es Dinge gibt, die nicht um die Erde kreisen. Er hatte die Jupiter-Monde entdeckt, der Galileo Galilei. Und er hat auch gesehen, dass Planeten nicht Punkte sind wie die Sterne, sondern Scheibchen. Dass die eine Größe haben, dass die was anderes sind als die Sterne. Und noch ein Riesending, er hat mit dem Fernglas auf die Milchstraße geschaut und hat gesehen, das ist nicht einfach nur ein nebliges Band, das sind lauter Sterne. Viele, viele Sterne. Man kann mit dem Fernrohr plötzlich Dinge sichtbar machen, die nur bei der freiäugigen Beobachtung, egal wie gut die Augen sind, die einfach unsichtbar bleiben. Eine neue Welt hat sich aufgetan und es war eben so ein Beginn einer neuen Form der Astronomie.
Johannes Kepler?
Der hat es interessant gefunden. Der hat dann selber auch ein Fernrohr gebaut. Also das war dann relativ bald nachher, 2 Jahre nach Galilei, hat der Kepler seine Version eines Fernrohres rausgebracht, das Kepler-Fernrohr. Das war jetzt für die Anwendung, für die es Galilei vor allem erfunden hat, weniger brauchbar. Das Kepler-Fernrohr, das hat den großen Nachteil, dass es am Kopf stehend abbildet, was jetzt für Militäranwendungen oder so weniger brauchbar war. Aber es war von der Qualität her viel, viel besser in der Abbildung. Ein größeres Gesichtsfeld, ein schärferes Bild. Bei der astronomischen Beobachtung war das auch völlig egal, ob es jetzt richtig herum oder am Kopf stehend abgebildet wird. Es gibt ja kein Oben und Unten im Weltraum. Und deswegen hat sich das Kepler-Fernrohr viel besser durchgesetzt, wenn es um die Beobachtung des Himmels gegangen ist. Ja, und plötzlich hatte man eben größere Augen, weil nämlich es ist so wie ein großes Auge, wenn ich ein größeres Fernrohr habe, und höhere Vergrößerungen, mit denen ich plötzlich neue Entdeckungen machen kann.
Wie hoch war die Vergrößerung vom ersten Kepler-Fernrohr ungefähr?
Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Ihr hört uns ja zu und sitzt vielleicht auch in der Nähe von einem Computer. Sucht uns raus, welche Vergrößerung denn das erste Kepler-Fernrohr hatte. Schreibt es uns in die Kommentare rein. Linsenfernrohre haben aber einen Nachteil. Es ist schwierig, eine Linse so zu machen, dass man wirklich ganz scharfe Abbildung kriegt, weil eben jede Farbe anders stark gebrochen wird. Das heißt, man hat nie ganz einen sauberen Brennpunkt, man hat Abbildungsfehler. Und Isaac Newton, der große Physiker, hat dann die Idee gehabt, naja, das mit den Linsen wird nichts. Die werden einfach nicht so gut, aber man könnte ja auch mit Spiegel ein Fernrohr bauen. Und hat ein Spiegelfernrohr erfunden. Das war dann 1672, also so 60 Jahre später ungefähr, das erste Spiegelteleskop. Ein Newton-Teleskop. Das ist auch heute noch nach ihm benannt und es wird auch heute noch viel verwendet, vor allem von Amateurastronomen. Und unser größtes mobiles Fernrohr, das wir haben, unser 10 Zoll Dobson, das ist auch ein Newton-Fernrohr. Also Newton-Fernrohre sind jetzt in der professionellen Astronomie bedeutungslos geworden, aber in der Hobbyastronomie sind das die Geräte, die die allergrößten sind, die man im Hobbybereich verwenden kann. Aber Spiegelteleskope konnten eben deutlich größer gebaut werden. Das war der große Vorteil. Viel, viel größer, als es mit Linsenteleskopen der Fall war. Und jetzt ist die Größenjagd losgegangen. Je größer das Fernrohr, desto lichtschwächere Sachen kann ich sehen. Desto mehr Sterne sehe ich, weil ich auch noch die ganz, ganz schwachen Sterne sehen kann. Und so als Beispiel, 1789, das ist jetzt natürlich ein Sprung von über 100 Jahren später, da war ja der berühmte Wilhelm Herschel, der sehr, sehr viele Objekte am Himmel als erster entdeckt hat. Und warum? Der war nicht nur ein sehr guter Sänger, der war ein genialer Konstrukteur und ein sehr guter Beobachter, er und seine Schwester Caroline. Und der hatte das erste Fernrohr mit über 1 Meter Öffnung. also ich glaube 1,20 Meter Durchmesser hat es ein Spiegelteleskop, das geht eben mit Spiegelfernrohren und damit hat er Beobachtungen gemacht, die in dem Fall nur er und seine Schwester machen konnten, denn es gab kein vergleichbares Fernrohr auf der Welt. Also da ist der Spaß schon losgegangen. Was ist denn das aktuell größte Fernrohr, das wir auf der Welt haben?
Extremely Large Telescope mit satten 39 Meter Durchmesser.
Aber ich glaube, das ist erst im Bau, oder?
Das ist erst im Bau, ja. Das wird bald fertig.
Also think big, je größer, desto mehr Licht kann ein Fernrohr sammeln, desto lichtschwächere Sachen kann man sehen. Also das ist dann wirklich ein Größenwettbewerb, wer schafft es, noch größere Fernrohre zu bauen, die uns immer noch mehr Sachen zeigen können. Die Zeiten sind aber vorbei, wo man einfach nur durch ein Fernrohr durchschaut. Lange Zeit war das eigentlich die einzige Möglichkeit. Man schaut durch, man beschreibt, was man sieht, man misst vielleicht ab und kann eigentlich nur Text liefern oder Zeichnungen, die man macht. Es ist viel gezeichnet worden hinter Fernrohren. Und das hat natürlich dann gewisse Einschränkungen gehabt.
Aber irgendwann hat man dann angefangen zu fotografieren, oder? Mit Kameras zu arbeiten.
Genau, dazu musste zuerst einmal die Fotografie erfunden werden. Wann wurde denn die erfunden?
Also die Ursprünge der Fotografie findet sich in der Camera Obscura wieder, aus dem Mittelalter, aber auch schon viel früher entdeckt, das Prinzip. Die erste Kamera gab es circa so um 1800 herum.
So, in den 1830er Jahren sind so die ersten Sachen dahergekommen, was Fotografie betrifft. Also vor ungefähr 200 Jahren. Tatsächlich, das erste Bild überhaupt, das es heute noch gibt aus der Frühzeit, das ist aus dem Jahr 1826. Ein französischer Erfinder und das Bild heißt Blick aus dem Arbeitszimmer. Eines der allerersten Bilder, das ist leider nicht erhalten geblieben, aber 2 Jahre später, 1838, hat eben eine viel bessere Methode als für die Bitplatten, damals waren es so Platten, auf die aufgenommen wurde, eine bessere Methode gefunden und sein erstes Bild damit war der Mond. 1838 hat es das allererste Astrofoto gegeben. Also man ist ja schnell auf die Idee gekommen, das könnte man für den Himmel verwenden. Also da hat man nicht Fotopapier verwendet, wie eben noch zu Zeiten der chemischen Fotografie im Alltag, sondern wirklich Platten, feste Platten, Fotoplatten. Und man ist sehr schnell draufgekommen, das hat riesen Vorteile. Solche Fotoplatten übrigens, das hat man bis in die 1990er Jahre verwendet. Und dann kam die Digitaltechnologie. Da wurde nie Papier verwendet oder so. Und ja, der Riesenvorteil, wenn ich Fotos mache, ist, ich kann quasi länger hinschauen. Das Auge verarbeitet einen Reiz in einer Zehntelsekunde, aber wenn ich fotografiere, dann kann ich minutenlang oder sogar viele 10 Minuten lang oder wenn meine Nachführung vom Fernrohr gut genug ist, also die muss ja dem Himmelsobjekt möglichst genau nachgehen, weil die Erde dreht sich, das muss ich ausgleichen, kann man auch stundenlang belichten und dann sieht man natürlich viel, viel mehr, weil mehr Licht gesammelt wird. Und das hat eine komplett neue Welt aufgemacht. Man kann Dinge auf Fotos sichtbar machen, die einfach mit bloßem Auge unsichtbar sind.
Und zur Vorstellung von wie gut die Auflösung von diesen Fotos war, kann man es vergleichen mit IMAX effektiv. Wir schauen uns heute IMAX-Filme an. Das ist auch nur Film. Gleich wie früher. Format ähnlich von der Filmgröße her, weil Film auch grundsätzlich eine sehr hohe Auflösung hat. Besonders Film, der nicht so unglaublich sensitiv ist, weil sie einfach nur Silberkristalle sind.
Also das ist dann, dass die Fotos selber über die immer bessere Fototechnik auch immer mehr gezeigt haben. Das kommt noch dazu. Aber allein schon das Grundsätzliche, hey, wir können das für uns Unsichtbare Universum sichtbar machen. Wir können es zwar nicht direkt sehen, auch nicht durch große Fernrohre, aber man kann Dinge, auch heute noch, kann man Dinge fotografieren, die kein Mensch jemals sehen wird selber am Himmel, egal wie groß das Fernrohr ist, das wir verwenden, weil man dafür eben mehrere Stunden belichten muss. Aber am Bild haben wir es drauf. Und also die Fotografie war ein Riesenschritt. Man hat da wieder eine komplett neue Methode gehabt, Dinge erreicht, die vorher als völlig unerreichbar gegolten haben. kann man sich ja vorstellen, ja, das Auge hat halt Grenzen, was soll man machen? Können wir nicht mehr sehen. Und dann haben wir die Fotografie und können die Grenzen des Auges überschreiten. Das war also cool. Übrigens, der erste Schritt, der das gezeigt hat, in welche Richtung das mit der Fotografie gehen kann, das war 1880 Henry Draper. Der hat Teleskop und Kamera auf den Orionnebel gerichtet, von dem er, wenn man drauf schaut, ja nur, ja, eigentlich den Kernbereich sieht. Und wenn man ihn fotografiert, sieht man diesen Orionnebel viel, viel größer, weil man die Außenbereiche sieht. Das war so der erste Nachweis dessen, dass man eben über die Fotografie Dinge sichtbar machen kann, die man einfach nur durchs Beobachten und Nachzeichnen niemals sehen wird. Natürlich ist auch heute noch Astrofotografie eines der wichtigsten Mittel, die man hat. Man kann ja auch Wellenlängen fotografieren zum Beispiel, die wir gar nicht sehen können. Man kann ja Infrarot fotografieren oder Bilder aus Röntgenaufnahmen erstellen. Also wir können viel zu einem Bild machen über unsere lichtempfindlichen Chips, strahlungsempfindlichen Chips. Und das führt ja auch dazu, dass ich meine Ergebnisse jetzt weitergeben kann. Ich kann das teilen, ich kann das einem anderen schicken, ich kann das veröffentlichen in einer Zeitschrift, ich kann das Kollegen geben, die das dann später auswerten. Das wäre alles früher nicht möglich. Das geht ja erst dadurch, dass es eine Fotografie gibt. Also Riesenschritt, die Technik der Fotografie. Heute natürlich macht man keine Fotoplatten mehr. Es sind CCD-Chips oder meistens CMOS-Chips. Und so ein typisches Beispiel für dieses Sichtbarmachen des Unsichtbaren ist das Hubble Deep Field. Es ist ja gar nicht einfach, Beobachtungszeit bei so einem großen Weltraumteleskop zu bekommen, weil es sehr teuer ist. Da gibt es eine große Challenge. Da muss man wirklich eine Forschungsidee einreichen und die muss durchgehen. Und da muss eine Kommission entscheiden, ob es das wirklich wert ist. Und der Einzige, der größere, längere Beobachtungszeit so frei vergeben kann, wie er möchte, ist der Direktor quasi des ganzen Projekts, der Projektdirektor. Es gibt auch einen Projektdirektor vom Hubble-Weltraumteleskop. Und der hat so seine eigene Beobachtungszeit gehabt, sozusagen, die er verwenden kann für das, was er wichtig findet. Und der hat entschieden, er nutzt das Teleskop für eine ganz lange Zeit, ja, 10 Tage, ich glaube, es waren 10 Tage, und er sucht sich eine Stelle aus am Himmel, wo nichts zu sehen ist. Also ein quasi leerer Fleck am Himmel. Extra, wo möglichst keine Sterne sind. Und da möchte er jetzt viele, viele Tage lang belichten. Ob was drauf ist. Gibt es irgendwas, was da sein könnte, was man nicht sehen? Was man auch bisher mit Fernrohren so nicht gesehen hat. Was auch denn auf den Aufnahmen nicht da? Weil man kann einfach lange belichten. Und manche haben gesagt, das ist völlig verrückt. Verschwendung von Beobachtungszeit. Und was da dann am Bild drauf war, hat alle völlig von den Socken gehabt. Auf diesem Bild war alles voll mit Galaxien. Galaxien, die so weit weg sind, viele Milliarden Lichtjahre weg, dass sie auf keinen Bildern bisher aufgetaucht sind. Das war sowas wie ein Tiefbohrkern ins Universum. Also wie man reinbohren kann ins Eis, um vergangene Schichten anzuschauen, so hat quasi das Hubble hineingebohrt mit langer Belichtungszeit in die weit entfernten Gebiete des Raumes und durch das ganz, ganz, ganz lange Belichten sind Dinge sichtbar geworden, die man vorher nicht gesehen hat. Das war das erste Deep Field. Man hat dann später die Idee weitergetragen.
Also das Hubble Deep Field ist mit dem Hubble Weltraumteleskop ein Bild von einem recht kleinen Teil des Sternhimmels, 1995 aufgenommenes Bild. Das war mit damals der maximalen technischen Auflösung. Das Licht von ganz weit entfernten Galaxien beobachtbar wurde, die teilweise bis zu 12 Milliarden Lichtjahren weg waren.
Eben, und das geht nur durch das Mittel der Fotografie. Also das sieht man, eines der Beispiele, wo eben die Möglichkeit, dass er fotografieren kann, uns unglaubliche Erkenntnisse gegeben hat, die uns sonst völlig verschlossen geblieben wären.
Und es ermöglicht auch die Untersuchung von der Entwicklung von Galaxien im ganz frühen Universum.
Also das war der nächste Big Step. Wir haben jetzt die ganze Doppelstunde gebraucht und kommen leider nicht mehr zu unserem Astrolexikon. Das müssen wir also auf ein andermal verschieben. Wir sind am Ende unserer Folge von Astronomie am Kepler. Wenn ihr Fragen zu dem habt, was wir euch erzählt haben, dann schreibt uns doch eine E-Mail an keplersternwarte@gmail.com oder schreibt uns einen Kommentar auf unseren Social Media Accounts. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns wie immer über freundliche Kommentare von euch. Schickt uns Nachrichten. Wir bekommen noch nicht allzu viel Post und wir würden uns sehr über ein paar Rückmeldungen und etwas Post von euch freuen. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder tief in die Werkzeugkiste der Astronomie greifen und schauen, was es dann sonst noch für Dinge gibt, wie wir den Weltraum erforschen können. Also, bis zum nächsten Mal bei